ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi.
Hallo und herzlich willkommen, Dr. Titus Brinker.
Hallo, guten Morgen.
Es freut mich, dass Sie da sind. Sie sind Hautarzt, Krebsforscher und KI-Experte am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg. Was ist das Spannendste an Ihrem Job?
Wow, also das ist eine große Frage. Also ich würde sagen, das große Privileg an meiner Arbeit ist es, mit sehr intelligenten Köpfen in die Zukunft blicken zu dürfen. Weil viel, was man sich als Arzt in der Versorgung wünscht, daran schrauben wir gerade. Mhm. Und auch in einem Umfeld arbeiten zu dürfen, wo unglaublich viele Menschen, ich will sie jetzt nicht aufzählen, an spannenden Ideen arbeiten, das empfinde ich als extrem bereichernd.
Wir reden ja heute über die Medizin von morgen und wir wissen ja, am Deutschen Krebsforschungszentrum, da wird die Forschung gemacht, die morgen relevant ist. Also nicht nur da, aber auch da und ganz viel da. Sie leiten da die Nachwuchsgruppe Digitale Biomarker für die Onkologie. Was genau machen Sie da?
Naja, also wir versuchen tatsächlich, die Diagnostik- und Therapiesteuerung bei Krebspatienten zu verbessern. Und wir sind ganz stark motiviert, zu verhindern, dass Menschen überhaupt Krebs bekommen. Also wir haben im Präventionsbereich Apps entwickelt, die dafür sorgen, dass Menschen sich gesünder verhalten. Wir wollen die Frühdiagnostik verbessern ganz stark. Also Sie können sich ja vorstellen, die Screening-Untersuchungen, wo jeder Zuhörer bestimmt schon mal war beim Hautarzt oder beim vielleicht sogar auch beim Prostata-Check. Das sind alles heute noch vor allem menschendeterminierte Entscheidungen, die da getroffen werden. Zunehmend sehen wir an unseren Zahlen und Daten, dass es eigentlich ethisch geboten ist, diese Entscheidungen auch mit der KI zusammen zu treffen, um sie viel genauer zu machen. Mhm. Also wir haben 2019 hat meine Gruppe, liebe Grüße gehen raus, auch an Achim Heckler und Roman Maron, die da damals maßgeblich mit beteiligt waren, haben wir zuerst zeigen können, weltweit als erste Gruppe am DKFZ, dass KI systematisch überlegen ist, als der Hautarzt bei der Einzelbildentscheidung Melanom, also schwarzer Hautkrebs oder Muttermal. Und das war so ein Erwachungsschlag für uns, haben wir uns gesagt, Mensch, wir müssen da dran, das muss in die Versorgung. Ich meine, Sie wissen das ja selber, Sie waren ja auch ärztlich tätig, man erlebt den klinischen Alltag und man will ihn verbessern. Man fragt sich, warum ist das alles so, wie es ist und warum geht das nicht besser? Mhm. Und ich denke, KI kann ganz viele Sachen einfach verbessern. Und ich denke, da ist die nächsten Jahre das Stichwort Blended Intelligence. Also, dass man quasi wirklich den Arzt und die Maschine zusammenbringt, weil sie haben unterschiedliche Stärken.
Sie haben knapp 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Ihrem Team und ein ziemlich junges Team beieinander, passt auch zu Ihnen, weil Sie auch selber noch relativ jung sind. Darf ich, glaube ich, sagen an der Stelle, oder? und was ist so der Antrieb da? Was ist der Geist in diesem jungen Team? Heißt ja auch Nachwuchsgruppe.
Richtig, also die würden in der freien Wirtschaft mehr verdienen. Sie sind nicht da wegen
also
dem Geld.
Die Ideologie ist nötig.
Die Ideologie ist wirklich nötig. Ja. Aber es ist ein Job am Deutschen Krebsforschungszentrum, wo man jeden Tag einen Sinn dahinter findet, wo man gerne hingeht und wo die eigenen Ideen gefragt sind. Also das Deutsche Krebsforschungszentrum ist ein Platz für Ideen und man kann sie, und das ist das Tolle an dieser Infrastruktur in Heidelberg, man kann sie auch meistens wahrmachen, umsetzen. An vielen Orten der Welt ist es oft so, man hat tolle Ideen, man kriegt das Geld nicht, man hat die Geräte nicht, man hat die Leute nicht, es bewerben sich vielleicht auch nicht hochqualifizierte Leute. Wir in Heidelberg haben das große Privileg, die Leute, die in Europa Krebsforschung machen wollen, die kommen zu uns und da haben sie die besten Köpfe. Ja. Und der Spirit ist einer, der quasi aus Team Science letztlich dem Willen zusammen große Projekte umzusetzen und Visionen umzusetzen. Ich denke, das umschreibt es ganz gut.
Herr Brinker, schauen Sie eigentlich Arztserien?
Ganz ehrlich, da fehlt mir die Zeit. Ich würde gerne mehr schauen, aber nein.
Heute Abend haben wir nämlich eine im Angebot in der ARD. Da läuft die vierte Staffel von Charité. Das sagt Ihnen aber was, diese Serie, ne?
Die kenne ich.
Genau, die läuft heute Abend, 20.15 Uhr. Gibt es auch schon in der Mediathek. Und die aktuelle Staffel, und deshalb rede ich darüber, die beschäftigt sich ja mit möglichen Herausforderungen der Medizin in der Zukunft. Wenn Sie jetzt mal so ganz ideologisch, idealistisch mal sprechen dürften, wie sieht denn für Sie die Medizin von morgen aus?
Die Medizin von morgen ist auf jeden Fall ein Team aus Arzt und Computer, aus Arzt und künstlicher Intelligenz. Also da ist so das Fachwort, was im Moment in aller Munde ist, Blended Intelligence, also wirklich die gemischte Intelligenz, dass man beide Potenziale nutzt, dass die Kommunikation zwischen künstlicher Intelligenz, zwischen Computer und Mensch auch besser funktioniert und am Ende die KI, der Computer, ein fester Bestandteil des ärztlichen Teams wird, mit dem man kommunizieren kann, mit dem man sich austauschen kann, der dabei ist. Ich glaube, dass die Ärztegeneration, die sich weigert, komplett weigert, mit digitalen Technologien zusammenzuarbeiten, dass die nach und nach ersetzt werden wird, weil die Patienten abstimmen, weil sie eine bessere Versorgung wollen, mit Kollegen und Kolleginnen, die eben diese Tools einsetzen oder vielleicht sogar besser einsetzen als andere.
Stellen Sie das denn fest, dass es in der Medizin von heute viele gibt, die jetzt Teil des Gesundheitssystems sind und das vollständig ablehnen?
Ja, das stelle ich fest. Es gibt viele Ärzte, die KI auch als Bedrohung sehen. Ich habe auch in meiner jungen Karriere an der Uniklinik oder generell als Forscher gemerkt, dass nicht alle gut finden, was ich da tue. Mhm. Ich erinnere mich an ein Erlebnis, da hat jemand zu mir gesagt, wenn sie so weitermachen, ist das der sichere Tod unseres Faches. Ich nenne da jetzt keinen Namen, aber das war durchaus auch ein hoher Standesvertreter, sage ich mal so. Viele begreifen das als Bedrohung. Und ich meine, wir sind ja beide ärztliche Kollegen. Wir wissen, man hat das Medizinstudium durchlaufen, dann kommt die Facharztausbildung. Das ist alles sehr, sehr anstrengend. Man baut sich echt was auf. Und dann nimmt man vielleicht einen Kredit auf für die Praxis und auf einmal kommt da eine KI und die soll alles besser können als man selbst. Mhm. Zum einen ist diese Angst, glaube ich, völlig fehl am Platz, weil KI hat prospektiv überhaupt nicht bewiesen, in den allermeisten Fällen, dass sie etwas besser könnte. Es ist eher so, dass sie als Ergänzungssystem zunehmend quasi eingesetzt werden kann. Und dann sind wir auch alle irgendwie so ein bisschen den Patienten eigentlich verpflichtet gegenüber, dass wir die optimal versorgen. Und wir brauchen KI, wir brauchen digital, weil sonst haben wir keine Chance.
Ja, da wollen wir ja gleich mal etwas differenzierter auch während der Sendung draufschauen, auf die vielen Vorteile, aber auch die Nachteile, die künstliche Intelligenz in der Medizin speziell mit sich bringen kann. Die sind ja im letzten Jahr gleich zweimal ausgezeichnet worden, unter anderem mit dem Vision Zero Innovationspreis für eine App zur Früherkennung von Hautkrebs. Sie haben es vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet. Was genau macht die App?
Die App bauen wir gerade in Dermatoskope ein, also die Lupe des Hautarztes ein. Die erklärt sich selber so, wie es ein Hautarzt tun würde, gegenüber einem Kollegen, gegenüber jemandem, der die Entscheidung nachvollziehen will. Das ist ein ganz wichtiges Stichwort, Nachvollziehbarkeit, Interpretierbarkeit. Was ich gerade ansprach von der Vision der Zukunft, wir brauchen die KI als Partner, den wir verstehen. Und ich glaube, wir brauchen auch mehr Transparenz im Gesamtsystem. Also wir haben heute das Problem, dass Patienten oft Entscheidungen nicht nachvollziehen können. Wir haben ein immer mehr privatisiertes Gesundheitssystem, wo es viel auch um finanzielle Interessen geht. Das muss man einfach wissen, das ist so. Und vor dem Hintergrund ist es ganz wichtig, dass wir für Patienten, für Ärzte, dass wir da mehr Transparenz haben, Reproduzierbarkeit. Und das setzt voraus, dass wir Entscheidungen nachvollziehen können. Und deswegen war das, was wir im Bereich Hautkrebs gezeigt haben, zusammen mit den Kollegen Tirta Chanda und Katja Hauser, das, was wir da gezeigt haben, so wichtig und so eine gute Neuerung, weil wir quasi das Facharztwissen nutzen, indem wir in den Bildern von Hautkrebs in diesem Falle, nach dem, was man in der Facharztausbildung gelernt haben, quasi kommunizieren kann mit den Ärzten. Und das ist übertragbar auf die Radiologie, auf die Pathologie und es ist eine wichtige Technologie.
SWR1, Leute, mit Dr. Titus Brinker, Krebsforscher, Hautarzt und KI-Experte am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg. Ich habe es gerade schon gesagt, Herr Brinker, Sie sind letztes Jahr gleich zweimal ausgezeichnet worden für eine App, die Sie entwickelt haben. Und es ist auch nicht die erste Ehrung. Sie sind ja seit 2014, also vor 10 Jahren, da waren Sie irgendwie in den 20ern, von Bundeskanzlerin Angela Merkel ausgezeichnet worden für eine Initiative fürs Nichtrauchen. Um was ging es da?
Da sind Medizinstudenten ehrenamtlich in die Schulen gegangen und haben Schüler, die ja wenig jünger sind als sie selber oder zumindest der Altersabstand nicht so groß ist wie zu Lehrern oder Eltern, ja, altersgerecht aufgeklärt über das Rauchen und dass man viele Vorteile hat, wenn man es nicht tut. In dem Zusammenhang auch die Smokerface-App, zwar meine erste App, so bin ich überhaupt an das ganze Thema rangekommen. Mhm. Die gibt es auch heute noch, Smokerface, kann man sich kostenlos runterladen.
Aha, das war jetzt aber Werbung.
und seine Kinder dadurch morphen, ist effektiv, ja.
Ja, ist sehr effektiv. Also da zeigen sie, glaube ich, mit dieser App den Usern anhand eines Selfies, wie Nikotin oder auch zum Beispiel UV-Strahlung die Haut fleckig, faltig und fahl macht. Und das wirkt, ne?
Ja, genau. Also die Leute sind ja schon in der Jugend, ist das Aussehen viel wichtiger als die Gesundheit, ja? Und da holt man die wirklich mit ab. Und die wurden über 1 Million Mal runtergeladen. Und dieses Projekt, was ich in Gießen, in meiner Heimatuni, gegründet hat, konnte ich an fast allen Unis in Deutschland etablieren und dann auch in 13 weiteren Ländern auf der Welt. Also ist auf Englisch übersetzt als Education Against Tobacco. Und dafür wurde ich 3-mal von der Kanzlerin ausgezeichnet und 1-mal von der Europäischen Kommission.
Mhm. Also an Auszeichnungen nicht arm und von nichts kommt auch nichts. Ich darf mal kurz zu den Fakten bei Ihnen kommen. Sie sind ja das, was man so ein Millennial nennt, wenn man so in Schubladen denkt. Ein sogenannter Digital Native, also schon immer irgendwie was mit Computern zu tun gehabt, schon als Jugendlicher viel am Rechner gewesen. Das wird ja eigentlich immer eher als negativ betrachtet. Sind Sie jetzt da ein Beispiel, dass es eigentlich was bringen kann?
Das bringt absolut was und ich bin sehr dankbar, dass ich quasi früh gesehen habe oder gelernt habe, dass ich mit selber programmieren, anpassen von Webshops damals als Jugendlicher, mir mein Taschengeld aufbessern kann als Skater. Das hat letztlich dazu geführt, dass heute da Grundlagen da waren und ich die Medizin mit der KI quasi verbinden konnte. Mhm. Ich saß viel am Computer als Jugendlicher habe mich damit viel auseinandergesetzt. Bin froh, dass die Zeit irgendwie vorbei ist, dass man quasi jetzt auch in der Lage ist, die KI nicht nur zu programmieren, sondern auch zu gestalten. Das ist dann irgendwann so, aber dass man Verständnis davon quasi behalten hat.
Ja, so ein spielerischer Umgang damit ist vielleicht dann auch nützlich. Sprechen wir nochmal kurz über diese Hautkrebs-Früherkennungs-App, die Sie programmiert haben, für die Sie letztes Jahr dann auch nochmal aufgezeichnet wurden.
Ja.
Wie funktioniert die genau?
Naja, also das ist letztlich so, dass man da mit einer starken Vergrößerung, also ein Lupenbild vom Hautarzt, die Muttermale oder den schwarzen Hautkrebs hoffentlich nicht, in seine Einzelteile zerlegt bekommt und dann sehr, sehr genau angegeben bekommt, ob es bösartig ist oder gutartig und das auch begründet bekommt. Das ist KI. Es gibt auch eine App, das war die erste Telemedizin-App in Deutschland, die habe ich auch entwickelt, AppDoc heißt die, 2018 rausgekommen und letztes Jahr als einzige App von Stiftung Warentest empfohlen worden für Hautkrebs-Screening, als einzige von 18 Getesteten. Alle anderen sind da durchgefallen durch den Test. Da ist keine KI, da sind sehr erfahrene Hautärzte dahinter. Da schicke ich 3 Bilder ein letztlich von meiner Haut und kriege innerhalb von wenigen Stunden eine Rückmeldung, ob ich damit vielleicht nochmal in die Praxis muss oder ob ich das mit frei verkäuflichen Mitteln quasi behandeln kann, den Hautausschlag oder
Ist ja, das ist ja zum Beispiel interessant für Menschen, die keinen Termin beim Hautarzt kriegen.
Genau, also das war die...
Von.
Da gibt es viele von und auch, also ich habe ja das Konzept damals, ich habe es auch überhaupt auf den Markt bekommen, weil das so datenschutzmäßig ausgeklügelt war. Also letztlich muss man da seinen Namen, seine E-Mail-Adresse, seinen Geburtstag mit den ganzen personenbezogenen Daten nicht angeben. Massive Datenminimierung. Und darauf kam ich, weil ich festgestellt habe, in der klinischen Praxis, die Patienten, die zeigen, wenn sie im Intimbereich etwas haben, das nicht gern her. Zeigen das nicht gerne ihrem Arzt. Deswegen wollte ich eine Möglichkeit schaffen, wie ich halbwegs anonym meine Bilder abgeklärt bekomme von einem Facharzt. Und das war letztlich eine sehr wegweisende Idee. AppDoc habe ich gerade genannt, Intimarzt heißt die andere, wo man quasi dann schnell Fotos aus dem Intimbereich schießen kann und da dann vom Facharzt aus Heidelberg eine Rückmeldung bekommt, ob man das frei verkäuflich behandeln kann, was zu tun ist, was das ist, welche Diagnose das ist und schnelle anonyme Hilfe.
Sie sind Hautarzt, Krebsforscher und Experte für die Anwendung von künstlicher Intelligenz. Wir haben ja gerade schon über die App gesprochen, die Sie programmiert haben. Wie wird denn so eine App so schlau? Also wie funktioniert das?
Also was wir brauchen zuallererst sind sehr gute Daten. Und das ist das Thema Grundwahrheit ganz, ganz wichtig. Also, dass man quasi wirklich sich sicher ist, dass die Bilder, die man in die KI reinfüttert oder auch andere Daten, dass da das Label stimmt, also dass da die Klasse stimmt. Dass es ein Hautkrebsbild wirklich ein Hautkrebsbild ist von diesem bestimmten Hautkrebs und nicht aus Versehen in der Pathologie ein Fehler passiert ist oder so. Also die Qualität muss hoch sein, es muss auch gut aufgenommen worden sein, da geht's mal los. Mhm. Und dann ist KI letztlich nichts anderes, so kann man sich das vorstellen, als eine Transformation eines Datensatzes. Also so kann man es echt zusammenfassen. Man gibt was rein, am Ende und es kommt was raus. Und Training ist nichts weiter als die Parameter in der Mitte, die zwischen diesem Rein und Raus liegen, dass man die adaptiert. Das nennt sich Training. Also, dass man quasi möglichst dem Algorithmus beibringt, sich eigene Regeln zu entwickeln mit quasi gelabelten Daten, sich zu verbessern, Parameter und Regeln zu entwickeln für neue Bilder, die hinzukommen oder neue Daten, die hinzukommen, richtige Entscheidungen zu treffen.
Warum ist eigentlich man könnte sagen, der Begriff Intelligenz ist eigentlich irreführend, weil die Intelligenz ja nicht intelligent ist, sondern nur so gut wie das, was ich da reinstopfe. Also sie kann ja gute Daten nicht von schlechten Daten unterscheiden. Oder kann sie doch?
Sie kann, wenn sie vortrainiert ist, auch gute Daten von schlechten Daten unterscheiden, aber eigentlich braucht man da fast immer einen menschlichen Anwender, also der quasi nochmal drauf guckt, das System überprüft. Das ist auch ein ganz wichtiges Stichwort. Also die meisten Systeme funktionieren im Labor super gut oder am Computer super gut. Wenn man die dann auf die Klinik loslässt, gibt es da Schwierigkeiten und deswegen...
Ja. Aber Stichwort Klinik, welche messbaren Vorteile hat denn jetzt zum Beispiel so eine App in der Diagnostik von zum Beispiel Hautkrebs gegenüber einer Ärztin, einem Arzt?
Sie rechnet viel genauer. Und wir haben Entscheidungen auf Pixel-Ebene. Wir haben keine optische Täuschung sind möglich. Also die Unzulänglichkeiten des menschlichen Gehirns werden quasi durch die KI augmentiert, so sagt man. Also man wird quasi... verbessert als Mensch, die eigenen Schwächen treten zurück. Und dadurch haben wir auch, also wir haben eine objektivere Entscheidung letztlich auch, dadurch, dass sie wirklich neutral und mathematisch getroffen wird, sind da keine anderen Interessen im Spiel.
Ja, Sie sind ja auch Hautarzt. Ist dann die Dermatologie, Ihr Fach, ist die besonders geeignet für so App-Entwicklungen? Weil man sieht irgendwie, da aus Ihrem Bereich kommt relativ viel.
Ja, da kamen auch die ersten großen Arbeiten wirklich her. Also es ist kein Zufall, dass wir jetzt hier sitzen. Also die Dermatologie ist wirklich ein tolles Beispiel, weil es ein visuelles Fach ist. Und wir haben nicht nur die klinische Diagnostik, also Patienten angucken, Fotos von der Haut machen, sondern natürlich auch die Pathologie dahinter, wo quasi Gewebe entnommen wurde und unter dem Mikroskop angeguckt wird, beziehungsweise dieses Gewebe dann auch fotografiert wird, letztlich durch so einen Objektträgerscanner. Und da kann ich dann wirklich von oben nach unten, also von klein bis groß, die Daten super verarbeiten.
Wie ist es eigentlich mit weißer Haut und dunkler Haut? Also wenn wir mal bei der Haut sind zum Beispiel. Ja. Kann so eine App da unterscheiden? Also ich meine, da sind ja so ein bisschen andere Kriterien auch anzuwenden. Ist da die Qualität der Diagnostik dann unterschiedlich bei so einer App?
Ja, absolut. Die ist unterschiedlich und ich finde es toll, dass Sie es ansprechen, weil Bias in Algorithmen ist ein Riesenthema. Abweichungen, genau. Mhm. Also wir haben letztlich immer, also die Performance von einer KI ist davon abhängig, mit welcher Qualität von Daten und vor allem mit welchen Daten sie trainiert wurde. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Gehälter von Männern und von Frauen mit KI vorhersagen würde und ich tue das auf historischen Datensätzen, wird die KI bei Frauen immer ein geringeres Gehalt vorschlagen. Also nur als ganz simples Beispiel, weil in der Historie Frauen schlechter verdient haben als Männer. Also sie diskriminiert da aktiv und deswegen ist es auch wichtig, und wenn Sie mal weiterdenken, wir haben über Chatbots vorhin kurz das angerissen, Betäubungsmittel. Wenn ich welche haben will, dann kann ich diesen Chatbot ja recht gezielt anlügen. Also wir haben das Problem von Bias, also Beeinflussung anhand der Trainingsdaten und wir haben letztlich auch die menschliche Intelligenz, die fehlt. Also der Blick auf den Patienten, ein Gefühl dazu bekommen, wer ist das, was will der. Menschen lügen, deswegen wird die Medizin nie ganz ohne menschliche Intelligenz auskommen können. Und auch, um das System irgendwo mit einer allgemeinen Intelligenz zu unterstützen.
Deep Learning, das ist ja das Stichwort, eine App zur Hautkrebsvorsorge zum Beispiel, die bekommt so an die 120.000 Leberflecken gezeigt, um dann eine sichere Unterscheidung zwischen gut und bösartig treffen zu können. Wir haben den Hautarzt und Krebsforscher Dr. Titus Brinker vom DKFZ in Heidelberg hier bei uns. Wir haben ja gerade schon über potenzielle Fehler gesprochen, solcher Apps. Wie hoch ist denn da zum Beispiel die Rate an falschen Diagnosen?
Also wenn die gut trainiert ist, die KI, ist die auf jeden Fall experimentell deutlich besser als der Mensch. Also wir haben circa noch 10% Fehlerquote bei einem Classifier, der sehr gut trainiert ist.
Wie wäre es beim Menschen?
Beim Menschen wäre es etwa 20%.
Okay, also Sie halbieren die Fehlerrate damit. Wir hatten gerade schon so, nicht alle Menschen sind gleich und bei Hauttypen kann man es ganz gut festmachen. Also ein dunkler Hauttyp hat ein ganz anderes Anforderungsprofil als ein heller Hauttyp. Kann man so einen Algorithmus überhaupt auf Diversität trainieren?
Kann man. Es geht nicht besonders gut. Da muss man ganz ehrlich sein. Also KI funktioniert in der Medizin für die Leute gut, die viele Daten liefern. Und bei Hautkrebs speziell, wo wir heute drüber reden, das ist einfach eine Erkrankung der weißen Haut. Also es gibt ganz wenige Hautkrebsfälle bei dunkelhäutigen Menschen. Das ist ähnlich. Es gibt auch Brustkrebs bei Männern. Ist sehr, sehr selten. Wird deswegen kaum beforscht, weil ich da auch wenig Daten habe. Und das ist natürlich schon, trotzdem ist ja der einzelne Patient, der einzelne Mensch, der vor einem sitzt, entscheidend. Und trotzdem sollte ich da ja auch gucken, dass ich das optimieren kann. Da gibt es Techniken und ich möchte sie kurz anreißen, wie das funktioniert. Es gibt eine Technik, die nennt sich Transfer Learning. Da kann ich quasi mit relativ wenigen Bildern nachtrainieren, dass bestimmte, also wenn ich wenige Bilder von einer anderen Ethnizität habe, dass diese höher gewichtet werden. Und dass der Klassifikator dann quasi nicht auf die Haut, auf die Farbe der Haut, sondern mehr auf die Morphe schaut beispielsweise. So kann ich das optimieren. Es gibt sogenannte Normalisierungsverfahren. Da werden dann Farbraumangleichungen gemacht. Das gibt es auch. Also es gibt verschiedene Verfahren, wie ich dann doch, auch wenn ich diese Daten nicht habe, das verbessern kann. Man muss aber ganz ehrlich sein, besonders gut funktioniert das nicht. Also am Ende brauche ich doch gute Daten. Und wenn ich die nicht habe, wird es schwierig. Mhm. Und ich muss vor allem mir bewusst sein, dass es dieses Problem gibt, wenn ich diese KI einsetze, weil sonst setze ich sie falsch ein. Auch bei Medizinprodukten, Softwareprodukten, wenn ich die zulasse, muss klar in der Zweckbestimmung drinstehen, was ich denn wirklich, welche Ethnizität ich damit sicher abdecken kann und welche nicht. Dann passieren auch keine Fehler oder wenig Fehler.
Ja, Sie haben ja vorhin schon so ein bisschen angerissen, auch in Ihrer natürlich Begeisterung auch für die KI und für die Weiterentwicklung, sage ich mal, auch der EDV, die die KI ja irgendwie ist, dass die KI eher dafür sorgt, dass die Versorgung für alle besser wird. Aber wenn ich das jetzt so höre, dann bekommt man den Eindruck, dass die Versorgung eben nicht für alle besser wird, sondern eigentlich nur für die, die eben die Forschung haben. Das sind ja in der Regel Weiße und in der Regel Männer.
Ja, da sprechen Sie einen sehr wichtigen Punkt an. Die Versorgung wird aber in der Tat, wenn man jetzt mal wirklich von Haut weggeht, also Hautkrebs ist eine Erkrankung, habe ich ja gerade schon gesagt, von einfach vor allem Weißen, deswegen haben wir da die meisten Daten. Das ist ja auch wieder so ein bisschen Diskriminierung gegen Weiße, warum haben die denn so viel Hautkrebs, ja? Könnte man ja jetzt auch anführen. Da diskriminiert uns die Biologie, weil wir haben weniger Melanin in der Haut und deswegen funktionieren da die Klassifikatoren eben auch besser, weil es mehr Daten gibt. Mhm. Aber trotzdem, das meiste befindet sich ja unter der Haut, ja, in der Medizin. Und da haben wir in der Radiologie oder also bis auf das Hautpigment sind wir doch alle ziemlich ähnlich, muss man sagen. Auch wenn da in der Historie leider eben viele Unterschiede gemacht wurden, ist es eigentlich vor allem Melanin in der Haut, der da den Unterschied trifft. Man muss aber klar sagen, dass diese Systeme, also gerade auch Mann-Frau, dass man da offenlegen sollte, transparent sein sollte, mit welchen Daten wurde das wie trainiert und vor allem eine Überprüfbarkeit der Entscheidung da sein muss.
Das, man muss aber sagen, also den Mensch überflüssig zu machen, davon sind wir noch weit entfernt.
Extrem weit. Also das ist wirklich sehr, sehr weit weg. Das funktioniert im Gesamtsystem auch einfach nicht. Und die Frage ist ja, wer hat das letzte Wort? Wer sollte denn eine Entscheidung treffen, überleben? Sollte das ein Computer wirklich sein oder sollte das ein Mensch sein? Also die Vorsitzende vom Deutschen Ethikrat hat mal formuliert, dass man eigentlich nie den Computer auf einen menschlichen Standard bringen kann, weil wir als Menschen ja nicht nur unsere Intelligenz haben, unser Gehirn, das ist ja ein Teil, sondern wir haben auch einen Leib, wir haben einen Körper. Wir haben reale Gefühle, wir können reale Beziehungen eingehen. Wir sind einfach sehr unterschiedlich von einem Computer. Insofern sinnvolle Ergänzung, aber alleine entscheiden, vor allem bei End-of-Life-Care, da haben wir große Patientenumfragen gemacht am DKFZ. Sarah Hagenmüller ist da auch Expertin bei mir in der Gruppe, wo wir Patienten gefragt haben, wie wollt ihr es denn? Was wollt ihr denn? Die entscheiden ja am Ende, was kommt und was nicht. Und da kam ganz oft, ich möchte nicht, dass ein Computer mir sagt, dass ich Krebs habe, sondern ich möchte, dass ein Mensch dafür die Verantwortung übernimmt.
Die künstliche Intelligenz ist Teil der Medizin von morgen und einer, der die künstliche Intelligenz voranbringt, das ist Titus Brinker vom DKFZ in Heidelberg. Sie leiten da ja eine große Forschungsgruppe, die sich auch mit dem Thema beschäftigt. Wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen rübergehen, also so eine App, so eine Früherkennungs-App, die hilft zum Beispiel dem Hautarzt im klinischen Alltag. Welche anderen von der künstlichen Intelligenz gestützten Werkzeuge gibt es denn noch, die Ärztinnen und Ärzten und damit natürlich auch den Patientinnen und Patienten im Alltag helfen können?
Also, da wir viel über Bilder gesprochen haben, das kann sich jeder vorstellen, Pathoradiologie, also komplett alles bildbasiert in der Medizin. Da Das kann sich jeder vorstellen. Vielleicht da nochmal ein Themenshift rüber zu Chirurgie, also zu Robotik. Das kann in der Versorgung, denke ich, Großes leisten. Wir haben bei uns am Zentrum die Lena Meyer-Hein, die vor ein paar Tagen den Deutschen Krebspreis bekommen hat, weil sie sehr erfolgreich Informatik einsetzt, um OP-Strukturen zu verbessern. Es gibt ja schon lange Da Vinci-Roboter, wo ruckartige Bewegungen und solche Sachen abgefangen werden. Aber noch spannender ist ja vielleicht, was kann ich denn zum Beispiel mit Wellentechnologie hinter Gefäß- oder Gewebewänden erwarten? Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Magenspiegelung mache oder eine Darmspiegelung, kennt ja jeder, kann ich dann hinter die Schleimhaut gucken? Kann ich da vielleicht Krebs früher erkennen? Kann ich sehen, wo Gefäße verlaufen, wo ich schneiden soll, wo ich nicht schneiden soll? Daran wird gerade sehr aktiv gearbeitet. Und die ganze Pflege, wo wir in Deutschland alle große Angst vor haben. Ich bin der Meinung, dass da auch wirklich große Fortschritte aus der KI kommen werden. Da haben wir heute schon Pflegeroboter, die vorgestellt werden. Wollte jetzt aber gar nicht aus der Chirurgie raus.
Ja. Nee, das sind drei sehr wichtige, sehr interessante Punkte. Vielleicht gehen wir mal ganz kurz nacheinander durch. Sie haben gerade schon von der Radiologie besprochen, also von Bildern. Da bietet sich's natürlich an, was wir besprochen haben. Da kann man schön Daten reinfüttern in die KI und die kann dann bei der Erkennung helfen. Gibt's denn noch so andere Tools oder Werkzeuge zum Beispiel im klinischen Alltag?
Klar.
Man spricht ja auch ganz viel von Früherkennung, also Komplikationen vermeiden, bevor sie da sind.
Ja klar, natürlich gibt es die. Und worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, sind eben große Sprachmodelle, die als Symptomchecker, als App natürlich auch vielleicht der ein oder andere kennt. Ich darf jetzt keine Unternehmensnamen, sind im öffentlichen Fernsehen, nennen, aber ich glaube, jeder kennt einen. Man kann auch ChatGPT selber nutzen, um Fragen zu stellen zur eigenen Gesundheit. Und die sind natürlich in der Kommunikation sehr, sehr schnell. Sie sind sehr verfügbar. Und das ist auch ein Teil der Zukunft der Medizin, dass ich quasi die ärztliche Sprechstunde schon augmentieren kann. Also ich kann schon, ich kann schon das Gespräch über meinen Körper, mein Wohlbefinden weiterführen digital. Das geht heute schon. Ich kann auch viel früher, darauf wollten Sie, glaube ich, gerade hinaus, in der Prävention quasi.
Ja, wenn es zum Beispiel darum geht, dass man, also es gibt ja, ich habe mal von Maya gehört, das ist eine künstliche Intelligenz, kennen Sie die, ist Ihnen wahrscheinlich sicherlich auch ein Begriff, die zum Beispiel Patientendaten im Krankenhaus dafür nutzt, um zum Beispiel die Sepsis zu verhindern oder zumindest früher zu erkennen und damit besser behandeln zu können.
Genau.
Also das, Blutvergiftung.
Genau. Jetzt haben wir einmal den runden Bogen gespannt zusammen hier, weil das sind tatsächlich auch sehr spannende Integrationen in bestehende Krankenhausinformationssysteme, wo Patienten ganz konkret, die da liegen, quasi sehr von profitieren, dass aus ihren Daten, die ja vorhanden sind, sinnvolle Vorhersagen getroffen werden für den Verlauf.
Apropos Daten, also wenn ich mir an die Datenmengen und die Komplexität anschaue, die das mit sich bringt, kommen da nicht eigentlich die konventionellen Rechner an ihre Grenzen?
Das ist auf jeden Fall so. Also wir haben ja große GPU-Cluster, so nennt man das, also Grafikkarten-Cluster, kann man eigentlich sagen, wo große Chip-Hersteller Riesenfarmen, KI-Farmen kann man sagen, also riesen Deep Learning-Boxen nebeneinander stellen, um eigentlich überhaupt zu ermöglichen, dass Training funktioniert mit sehr komplexen Daten. Die nutzen wir auch. Wir haben ja auch am DKFZ, wir haben in Helmholtz haben wir den schnellsten Rechner in Europa für GPU-Cluster-Training. Also das ist auch eine tolle Infrastruktur, die wir da haben. Und die ist notwendig. Also man kann auf normalen Rechner eigentlich gar nicht mithalten. Das hat man keine Chance, weil die Datenmengen, können Sie sich ja vorstellen, so die Auflösung von so einem Bild, die wird ja immer besser. Die wird ja in den MRTs besser, in der Patho.
Und sind wir da schon beim Quantencomputing?
Oh ja, da haben wir ja auch in der Region IBM sitzen, ne? Aber ich will jetzt gar nicht über irgendwelche Firmen sprechen, aber es gibt viele Quantencomputerhersteller, die davon sprechen, dass das in Zukunft relevant wird. Es ist im Moment, das muss man wirklich ganz klar sagen, rein Forschung. Wir haben da im Moment noch gar keinen konkreten Anwendungsfall. Das ist einfach so, das geben die Leute auch selber zu. Aber man kann natürlich Zukunftsszenarien spinnen, was damit mal möglich sein wird. Ja.
Der Fachkräftemangel in Deutschland spitzt sich zu, auch und besonders im Bereich der Medizin. Es gibt eine Studie von PwC Deutschland, die rechnet in 10 Jahren mit 1,8 Millionen unbesetzten Stellen. Über 10.000 Hausärztinnen und Hausärzte werden fehlen und knapp die Hälfte aller Praxen auf dem Land, die könnte dann geschlossen sein. Dr. Titus Brinker vom DKFZ, Sie forschen ja an KI-Lösungen. Werden die dieses Problem eventuell lindern können in der Zukunft?
Lindern ja, ich fürchte lösen nicht, aber wir brauchen die Digitalisierung, weil wir einfach ein ganz starkes Fachkräfteproblem haben und auch einfach ein großes Problem, die Versorgung sicherzustellen in hoher Qualität die nächsten Jahrzehnte. Und deswegen ist es unglaublich wichtig, dass an digitalen Lösungen gearbeitet wird, die entweder die ärztliche Arbeitszeit, die zur Verfügung steht, deutlich effizienter machen, dass man mehr versorgen kann pro Zeiteinheit, oder außerhalb der Sprechstunde so weit den Patienten abholen können, dass er von unnötigen Arztbesuchen absieht. Das ist ja auch ein großes Thema. Und wir werden auch einfach einen gewissen Bettenmangel wahrscheinlich die nächsten Jahre bekommen, der sich letztlich als Folge des Personalmangels durchsetzen wird. Das heißt Sachen wie Telemonitoring, also dass sich Leute halt auch von zu Hause aus überwachen kann mit verschiedenen Erkrankungen, wird immer wichtiger werden, also Telemedizin.
Sie sagen, von unnötigen Besuchen beim Arzt, bei der Ärztin abhalten. Also ist es denkbar, dass es eine Anwendung gibt, wo Patientinnen und Patienten vor dem Rechner sitzen und mal ihre Symptome eingeben und diese dann vielleicht sagt, das ist harmlos, brauchst du nichts machen.
Genau.
Kann so eine künstliche Intelligenz diese Verantwortung tragen?
Eigentlich heute nicht. Es ist trotzdem so, dass Erstdiagnose-Triage-Systeme irgendwann notwendig sein werden, weil wir werden dieses Fachkräfteproblem nicht gelöst bekommen. Davon bin ich fest überzeugt, leider. Das heißt, besser haben wir einen KI-Bot, der vielleicht kleine Fehler macht oder ein paar Fehler macht. Fehler verzeihen wir Menschen ja auch. Und haben den möglichst gut trainiert, als wir haben gar nichts und es ist keine Versorgung sichergestellt.
Ich habe an der Stelle eine Frage von, ich glaube, Herrn Probst aus Nürtingen. Der leidet unter einer 50-prozentigen Muskelatrophie im linken Schulterbereich und war schon bei verschiedensten Fachärzten, die keine sichere Diagnose stellen können. Eine ALS, also eine Lateralsklerose, wurde ausgeschlossen. Und er fragt, kann die KI denn hilfreich sein bei der Unterstützung von Diagnoseerstellungen?
Absolut. Die Triage-Systeme, die es gibt, die zeigen Möglichkeiten auf, was es sein könnte. Gerade bei recht komplexen Erkrankungen, tatsächlich auch bei seltenen Erkrankungen, gibt es Diagnosen, an die denkt der Arzt in der Routine oft nicht. Ich meine, wir wissen das. Es gibt in der ärztlichen Praxis Sachen, die sind häufig, die kommen immer wieder, Rückenschmerzen. Der Hausarzt hat den ganzen Tag mit Rückenschmerzen zu tun. Und wenn dann eine komplexe Erkrankung kommt, die selten ist, die er vielleicht einmal alle 10 Jahre sieht, und das klingt nach einem seltenen Fall, wenn jetzt mehrere Leute, mehrere Kollegen versagt haben, das zu diagnostizieren, dann sind eben diese Systeme, die die Möglichkeiten anhand dieser Symptomatik auflisten und auch seltene Diagnosen führen, extrem hilfreich. Also da kann man optimistisch in die Zukunft blicken.
So ein Fall spricht auch Herr oder Frau Dorfschmidt an. Die spricht von schwer diagnostizierbaren rheumatischen Erkrankungen, zum Beispiel Psoriasis, Arthritis, ohne sichtbare Hautveränderung. Das geht jetzt in Ihr Fach rein. Gibt es da schon KI-Ansätze, zum Beispiel für die Analyse von Biomarkern, möchte er oder Sie wissen?
Das gibt es leider nicht, weil das zu speziell ist. Also Psoriasis, Arthritis ohne jede Hauterscheinung ist sehr selten. Und das ist auch so ein bisschen das Gemeine an diesem ganzen Geschäft, weil es ist ja ein Geschäft, das muss man einfach auch sagen. Es ist Versorgung, aber es ist auch ein wirtschaftliches Geschäft, dass die Sachen, die sehr selten sind, für die keine speziellen Lösungen oftmals entwickelt werden, sondern eher so ein generelles Wissen, was natürlich auch seltene Erkrankungen mit einschließen kann, aber nicht speziell für Psoriasis, Arthritis.
Mehr Treffsicherheit bei der Diagnostik, also das ist ja so, da kommen wir ja dann praktisch zu so einer durch künstliche Intelligenz gestützten Sprechstunde zum Beispiel. Da wird ja viel darüber diskutiert, sollte so eine Sprechstunde so ein menschliches Gesicht haben? Also will ich wirklich von einer KI, die so tut, als sei sie ein Mensch, eine schlechte Nachricht bekommen, ja oder nein? Wollen Sie?
Also ich würde sagen, ich würde das lieber von einer KI mit Gesicht bekommen als gar nicht oder viel schlechter. Oder mit großen Strapazen verbunden. Ich glaube, das ist ein individuelles Bedürfnis. Wenn Sie junge Menschen fragen, die haben kein Problem damit, dass ein Computer sehr selbstständig Entscheidungen trifft. Aber wenn Sie ältere Menschen fragen, die haben da schon ein großes Problem mit im Durchschnitt. Es gibt auch welche, die sagen, ach, wieso nicht? Ja? Aber das muss man klar sagen. Es gab letztes Jahr eine große Forschungsarbeit, die gezeigt hat, dass KI sogar als empathischer, also in Textantworten als empathischer wahrgenommen wird, als ärztliche Textantworten. Wir haben KI-Girlfriends, also Freundinnen, die in Nordkorea gerade groß, ist ein Riesenwirtschaftsfeld, also die können Beziehungen auch aufbauen zu Computern. Diese Computer werden nie zurückfühlen. Also es sind einseitige Beziehungen, aber eben das ist auch möglich, das muss man sich klar machen. Und wenn der KI-Chatbot sogar genauso aussieht, wie der Hausarzt und genauso spricht und ich es kaum unterscheiden kann, aber es hoffentlich weiß, also Transparenz muss es geben, dann habe ich vielleicht eine Versorgung, die besser ist als keiner hat Zeit.
Ja, fassen wir mal zusammen die Vorteile der künstlichen Intelligenz. Also wir haben mehr Präzision bei der Diagnostik, wir haben eine präzisere Kontrolle vom Verlauf von Krankheiten, weniger Fehler und auch die Möglichkeit, früher zu diagnostizieren und zwar in allen Bereichen der Medizin. Das ist ja schon mal eine ganze Menge. Und wenn man das mal weiterdenkt, so beim OP-Roboter, die haben wir ja heute schon, wenn man die jetzt mit künstlicher Intelligenz füttert, dann können die das vielleicht bald alleine und besser als der Mensch.
Das glaube ich nicht. Also bald auf keinen Fall. Und also ich glaube, das ist auch eine sehr individuelle Entscheidung, ob man sich überhaupt von einem Computer operieren lassen möchte. Aber alles, was jetzt gerade in der Forschung ganz okay funktioniert, also man muss wirklich sagen, in der Forschung wird immer viel gezeigt, es gibt Pressemitteilungen und das sind fast immer experimentelle Bedingungen, unter denen da Sachen gezeigt werden. Wir haben unglaublich wenige Beweise, dass KI in der klinischen Praxis, also in der Chirurgie selber, wirklich einen realen Mehrwert liefert. Und das heißt, das wird noch dauern. Der Mensch ist auch unglaublich individuell, das muss man wissen. Also die Gefäße verlaufen nicht alle gleich, die Nerven verlaufen nicht alle gleich. Und diese Individualität anzuerkennen, also ist für KI auf jeden Fall auch ein Problem. Dann die Interaktion mit dem OP-Team ist heute für KI auch noch ein Problem, muss man ganz ehrlich sagen. Das heißt, dass der Chirurg überflüssig wird, sehe ich überhaupt nicht kommen. Also das ist noch absurder als Pathologe und Radiologe brauchen wir in 10 Jahren nicht mehr. Das glaube ich nicht.
Kommen wir mal zu dem Thema Daten, weil immer wenn es um große Mengen Daten geht und die braucht man nun mal für die künstliche Intelligenz, ohne geht's nicht, dann wird es in Deutschland kritisch. Thema Datenschutz. Big Data ist das große Ding. Wie können solche datenschutzrechtlichen Bedenken ausgeräumt werden, beziehungsweise wie kriegt man dieses Spannungsfeld gelöst?
Ja, das ist ein leider negativ besetztes Thema für mich, weil ich große Probleme hatte, Forschung erfolgreich zu betreiben. Aufgrund von der Europäischen Datenschutzgrundverordnung, die in Deutschland besonders streng ausgelegt wird. Und zwar überall. Also an jedem Zentrum, was mir bekannt wäre. Meine Kollegen haben exakt die gleichen Probleme. Das liegt vielleicht in der Natur der Sache, dass wir Deutschen besonders gerne besonders strenge Auflagen irgendwie umsetzen. Ich weiß es nicht. Aber es führt dazu, dass viel Forschung gar nicht stattfindet, dass Forschung vielleicht viel später stattfindet. Es gab Projekte, die ich kenne, da haben 2 Jahre Vorlauf in der Interaktion mit dem Datenschutz, bevor die Forschung überhaupt stattfinden konnte. Und das ist einfach ein großes Hemmnis. Und man vergisst dabei, dass ein Patient auch das Recht auf gut ausgewertete Daten haben sollte. Also Patientenschutz. Man vergisst dabei, wie viel schlechter die Medizin wird, was wir dem Patienten alles vorenthalten, wenn wir Forschung nicht zulassen. Wenn wir Zulassungsprozesse unglaublich kompliziert machen, unglaublich teuer machen, dass wir dann den Mittelstand eigentlich ausklammern, dass dann nur noch Google, Siemens, SAP, große Konzerne in der Lage sind, in dem Bereich mitzumischen. Das finde ich schade, weil ich daran glaube, dass Patientenschutz mindestens so wichtig ist, aus meiner Sicht sogar deutlich wichtiger als Datenschutz. Aber vielleicht liegt das auch an unserer Historie.
Sie haben ja neulich mit Alena Büchs vom Deutschen Ethikrat auch auf offener Bühne darüber diskutiert, über das Thema Ethik und künstliche Intelligenz. Ist das auch die Meinung von Alena Büchs?
Ja, die Meinung von Alena Büchs ist, dass der Patientenschutz deutlich wichtiger sein sollte, also aus ethischer Sicht, als der Datenschutz.
Ich habe mal noch eine soziale Frage und die teile ich mir auch mit Sabine Barzing. Die hat die auch gestellt, weil sie hat gesagt, sie versucht seit Monaten einen Termin beim Hautarzt zu finden, der ein Hautkrebs-Screening durchführt. Und sie glaubt, dass diese KI-gestützten Untersuchungsangebote wahrscheinlich ja eh eine Selbstzahlerleistung werden und deshalb nur Privatpatienten zur Verfügung stehen. Und es ist ja auch so, wenn man mal die Algorithmen weiterverfolgt, wenn irgendwann die KI, sage ich mal, gesunde Menschen von kranken Menschen trennen kann, dann wird das vielleicht dazu führen, dass Versicherungen nur noch gesunden Menschen angeboten werden und die Kranken, die es am dringendsten bräuchten, keine kriegen. Wie kann man dem Vorschub leisten?
Das ist eine Dystopie, die ich mir nicht vorstellen möchte, aber von der wir, glaube ich, auch weit entfernt sind. Man darf zum einen nicht vergessen, dass die KI-Apps fürs Handy nie das Hautkrebs-Screening ersetzen können werden, weil die meisten Menschen, die zum Hautkrebs-Screening gehen, sind eher alt. Die Versorgungsrealität besteht vor allem aus alten Menschen, die teilweise alleine zu Hause leben. Und die sollen dann entscheiden, welcher Fleck fotografiert werden soll. Allein das vorauszusetzen, ist ja schon falsch. Oder die sollen alle Leberflecken mit KI einlesen. Wie sollen die dann an ihren Rücken kommen? Wie sollen die dann in die Analfalte bei sich selbst, also tut mir leid, oder unter die Haare, wie sollen die sich denn genau untersuchen? Da ist ein ganz starker Qualitätsverlust. Und es ist richtig, dass man lange auf ein Hautkrebs-Screening wartet im Moment als Kassenpatient. Das kann ich auch voll verstehen, dass da Frustration herrscht. Aber um meine Kollegen ein wenig in Schutz zu nehmen, ein Hautkrebs-Screening ist kein Akuttermin. Es ist nichts Dringendes. Man muss sich vorzeitig drum kümmern und bitte kümmern Sie sich drum. Bitte gehen Sie zum Hautkrebs-Screening. Und dann muss man halt 4-5 Monate leider warten. Das ist die Versorgungsrealität, die wir heute haben. Und Apps können insofern helfen für jüngere Menschen, die in der Lage sind, ihren ganzen Körper abzulichten. Mhm. Aber wir haben da auch noch leider große Probleme, weil jedes Handy hat eine andere Kamera, da sind Software drauf, ganz viel, was die KI stört. Ja. Bei Stiftung Warentest sind die alle durchgefallen.
Also ein Plädoyer für die Vorsorge, ein Plädoyer für den Menschen, ein Plädoyer für die künstliche Intelligenz und noch viele Dinge zu tun. Vielen Dank, Titus Brinker, für Ihren Besuch in SWR 1, Leute.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.